Mach es, der Karriere- und Lifestyle-Podcast von Die Macher mit Menschen, die bewegen. Heute als dein Host Melanie Kasshofer.
Die eigene Idee umsetzen, für eine Sache brennen und selbstbestimmt arbeiten. In Oberösterreich hatten im vergangenen Jahr mindestens 5.730 Menschen diese Wünsche. Denn so viele gewerbliche Unternehmen wurden 2024 hier neu gegründet. Doch etwa 20% der Startups scheitern im ersten Jahr ihres Bestehens. Damit eben dies nicht geschieht, gibt es Tech2B, den oberösterreichischen Startup-Inkubator, der Gründerinnen und Gründer von der Idee bis zur Internationalisierung begleitet. Ich darf heute bei mir im Podcast Raphael Friedl, Tech2B-Geschäftsführer, und Nina Gruber, Startup-Consultant und Programmmanagerin bei Tech2B begrüßen. Wir werden darüber sprechen, wie Startups zu echten Changemakern werden und wie sie sicher durch Krisen navigieren können. Herzlich willkommen bei uns, ihr beiden.
Hallo, guten Morgen.
Guten Morgen.
Wir starten unseren Podcast mit einer kleinen Aufwärmrunde, unserem Gedankensprung.
Der Gedankensprung. Wir springen kurz von einem zum nächsten Gedanken.
Raphael, ich darf mit dir starten. Persönlich begeistert mich an der Arbeit mit Startups
das unglaublich Positive und der Wille, sozusagen eine gute Zukunft zu gestalten und auch das Selbstvertrauen, das durchzuziehen.
Tech2B in drei Worten.
Inspiration, Inkubation und Innovation.
Die häufigste Anfrage, die wir erhalten.
Wie komme ich zu euch ins Programm?
Das schätze ich besonders an meinem Team.
Die Bereitschaft für die Gründer, immer einen Schritt weiter zu gehen, diese berühmte Extra Mile, die wirklich jeder von uns immer leisten kann.
Nina, ich mache mit dir weiter. Das Spannendste an meinem Job.
Dass bei uns permanent die Türe aufgeht mit einer Idee, die wir oder idealerweise auch die Welt noch nicht gehört hat.
Ein Startup-Gründer oder eine Startup-Gründerin zeichnet sich aus durch?
Einen ganz starken Willen, die Welt zu verändern oder zumindest einen Teilbereich davon neu zu erfinden, neu zu entwickeln.
Was so gut wie niemand über uns weiß.
Wie riesig unser Netzwerk wirklich ist, über die vielen Jahre und die vielen Personen.
Und wenn ich selbst gründen würde?
Vielleicht in dem Bereich, wie kann man die Interaktion von Menschen und Maschinen, dieses Lernen und dieses Menschlichsein bei den vielen Themen, die gerade auf uns zuströmen, zu vereinfachen.
Also könntest du dir vorstellen, zu gründen?
Immer.
Du hast das ja vor kurzem gemacht.
Ja, ist richtig, ja. Weil ein anderer Bereich ist, ja, genau.
In welchem Bereich hast du gegründet?
Das ist der Bereich, Menschen nach einer Krebserkrankung zu unterstützen, wieder gut ins Arbeitsleben zu finden und vor allem auch den Arbeitgeberinnen dabei eine Hand zu reichen.
Wow, spannend. Ja, ihr beiden, wir befinden uns ja in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten, wie wir alle wissen. Warum ist denn genau jetzt der richtige Zeitpunkt zu gründen?
In Krisen sind viele der heute erfolgreichsten Unternehmen gegründet worden. Denkt man an Uber, Airbnb, WhatsApp etc. Die sind alle so in dieser Wirtschafts- und Bankenkrise 2009 entstanden. Ich glaube, in so Krisen ändern sie einfach die Spielregeln und es entstehen neue Betätigungsförder, die junge Unternehmen dann schnell nutzen können. Und darum glaube ich, sind Krisen oft für neue Unternehmen eine Chance, da wo sie für bestehende Unternehmen eben Krisen sind.
Was sind denn so die ersten Schritte, wenn Gründerinnen und Gründer auf euch zukommen? Wie begleitet ihr sie?
Wir machen dann einmal eine Statusanalyse, weil die Menschen natürlich alle mit einem unterschiedlichen Background zu uns kommen. Also eigentlich machen wir zuerst einmal einen leeren Tisch und bauen dann modular auf, was es braucht, ein erfolgreiches Unternehmen zu führen. Das heißt, es kann dann viel einmal in Richtung Strategie sein, es kann sein vielleicht im Bereich Team oder im Geschäftsmodell. Aber genau auf das angepasst haben wir unsere Programme, wo wir dann auch wirklich schauen, ein sehr stabiles Fundament zu bauen, von dem weg man skalieren und internationalisieren kann.
Was zeichnet denn deiner Meinung nach so eine richtig gute Gründungsidee aus?
Richtig gute Gründungsidee, das ist einfach, wo der Gründer oder die Gründerin mit dem vollen Herzen dahinter steht. Weil das bringt dann ganz ein anderes Feuer und da ist dann auch egal, wie weit vielleicht schon andere sind, wann man das wirklich vom tiefsten Innersten und auch mit den eigenen Kompetenzen her gut weitertreiben kann.
Wichtig ist sicher auch, dass es da draußen einen wirklichen Bedarf gibt. Gerade in manche Themen weiß jeder den Bedarf oder jedem ist der Bedarf. Ich glaube, es gibt einfach noch keine vernünftige Lösung. Und wenn dann auf einmal eine Technologie entwickelt wird, zum Beispiel von einer Universität weg, die etwas ermöglicht, was vorher unmöglich war, dann ist das schon eine sehr, sehr gute Basis, wenn dann das Team dazu noch passt, dass es erfolgreich wird.
Wenn diese Basis dann gegeben ist, was sind dann so die nächsten Schritte?
Die nächsten Schritte, wenn diese Basis mal gegeben ist, die sind dann sehr viel im Bereich Marktanalysen, dann einmal schauen, mit welcher Strategie geht man raus, wie kann man das möglichst rasch in die Höhe ziehen, immer Umfeld im Blick zu behalten, dann zu schauen, wer sind denn meine Partner, wer sind meine strategischen Partner, immer auf die Finanzierung zu schauen natürlich. Also ganz viele Schritte, das kann man jetzt gar nicht sagen, wie ist der eine richtige Schritt, den hätten wir auch gern gefunden, aber wir sind dabei, um diesen Schritt herauszukristallisieren.
Ihr habt jetzt gesagt, viele Startups sind gerade in Krisenzeiten entstanden. Wie kann man denn jetzt als Startup durch Krisen navigieren? Ist es irgendwie anders als großes Unternehmen? Braucht es da irgendwie andere Kompetenzen?
Ich glaube, man kann viel schneller reagieren als Startup. Es gibt einfach weniger Prozesse und Stakeholder, die einem jetzt irgendwie in der Spur halten und das ermöglicht sich ja diese Krisen schneller als Chance zu nutzen. Also Startups sind halt einmal agil, Gründer sind, wenn es gute Gründer sind, resilient, hartnäckig, zielstrebig und das ist, glaube ich, das Wichtigste, was es braucht, um auch durch eine Krise erfolgreich durchzukommen, einfach zu schauen, wie ändert sie sich jetzt, was sind die Lücken oder die Chancen, die sie auftun und die dann möglichst schnell zu nutzen.
Ich habe es ja eingangs erwähnt, dass sehr viele Startups, also rund 20%, so im ersten Jahr ihres Bestehens dann wieder scheitern. Wisst ihr, woran das liegt?
Das ist ja gar nicht so schlecht, weil im Endeffekt, es ist schlecht, wenn sie dann komplett aufhören. Aber es ist insofern gut, weil wir sollten vielleicht auch von unserem Mindset dahin kommen, dass wir Dinge viel schneller mal probieren, viel schneller rausgehen, vielleicht auch viel schneller damit einmal einen Fail zu bauen, also vielleicht drauf zu kommen, man muss pivotieren, man ist in die falsche Richtung gegangen. Dann neigen wir dazu, in Österreich das vielleicht viel zu sehr bis in die Perfektion fein zu schleifen. Ihr habt selbst da draußen den Spruch stehen, done is better than perfect. Das finde ich in dem Fall gut, wenn man da einfach sehr schnell rausgeht und einmal schaut, was ist der Markt, was ist der Response, wo bekommt man was zurück. Da ist definitiv die Flexibilität extrem wichtig. Und in meiner Erfahrung, ich bin jetzt doch schon einige Zeit dabei, kommen die Gründer wieder. Vielleicht ist es das eine Startup nicht, aus dem nichts geworden ist. Aber man sieht die Gründer, die Gründerinnen, dann ein halbes Jahr, ein Jahr später. Und die haben ja nur die ganzen Kompetenzen, die sie bei uns aufgebaut haben. Und die bringen sie in das nächste Team, in die nächste Idee ein. Und die wird dann richtig gut.
Das heißt, es kommt wirklich oft vor, dass Gründer, Gründerinnen dann mit dem zweiten oder mit der dritten Idee dann auf einmal wirklich Erfolg haben.
Nee, es ist immer ein Lernprozess dabei. Und diesen Lernprozess dann mitzunehmen in die nächste Idee, das ist ganz wichtig.
Ihr habt sehr viele Programme, sehr viele Unterstützungen für Startup-Gründerinnen, für Startup-Gründer. Könnt ihr ungefähr sagen, was sind denn die besonders nachgefragt sind und warum ist das so?
Die meisten unserer Startups, die neu bei uns bei der Tür hereinkommen, kommen aufgrund von Empfehlung, aufgrund dessen, dass jemand bereits bei uns durchs Programm gegangen ist. Und das war dann meistens das umfangreiche A+B-Programm, wo wir einfach wirklich durch viele Phasen durchbegleiten und sehr viele Angebote dort haben. Und das heißt, die Startups kommen dann auch und fragen eigentlich genau nach diesem Programm nach.
Und was würdest du sagen, welches der Programme ist dann langfristig am erfolgreichsten?
Die Programme bauen bei uns ja aufeinander auf und viele Unternehmen oder viele Startups fangen wirklich in unserem Frühphasenprogramm Ideate an, wo es einfach einmal darum geht, eine gute Entscheidung zur Gründung zu treffen und machen dann Schritt für Schritt unsere in Summe 4 aufbauenden Programme durch. Andere brauchen wiederum die Frühphasenprogramme nicht, weil sie vielleicht schon die Erfahrung aus einer vorangehenden Gründung haben. Darum würde ich jetzt gar nicht sagen, dass es das beste oder das wertvollste Programm gibt, sondern es gibt einfach unterschiedliche Programme für unterschiedliche Phasen und Bedürfnisse. Und wichtig ist, dass das matcht zu der Phase, wo der Startup oder der Gründer, die Gründerin gerade ist.
Wie ist es denn bei euch im Team? Sind die Kompetenzen dann aufgeteilt auf die jeweiligen Programme oder macht jeder von jedem Programm was?
Also wir sind durch die Bank Expertinnen und Experten in einem speziellen Bereich. Und das ist wunderbar, weil wir können die Betreuung unserer Startups sehr modular aufbauen. Das heißt, wir schauen bei jedem Team wirklich individuell, was wird benötigt, welche Kompetenz wäre hier wirklich gefragt, um dieses Startup zu skalieren und um das wirklich erfolgreich zu machen. Mhm. Und genau nach diesen Modulen können wir uns dann auch die Kompetenzen der Menschen im Team dazu holen. Ich würde gerne nur was hinzufügen zu der Frage zuvor. Ein Thema, das ich ebenfalls beobachte, zu dem, dass auch Gründer, die es vielleicht nicht geschafft haben, zurückkehren, ist auch die Gründer, die es geschafft haben, kehren zurück und Gründerinnen. Das heißt, wir begleiten viele schon mal am ersten Schritt. Wir lernen sie vielleicht kennen an den diversen Universitäten und dürfen sie dann durch unser Programm begleiten und haben dann aber vielfach auch, dass sie dann als erfolgreiche Gründerinnen und Gründer ihr Wissen als Mentorinnen und Mentoren bei uns einbringen und auch investieren wieder in Startups. Mhm. Besonders großartig, ja.
Spannend. Mhm. Was würdest du denn sagen, Nina, was braucht es denn als Startup-Consultant für Kompetenzen?
Neugier, Lernwille und sehr hohe Flexibilität. Das heißt, sie immer wieder auf ganz neue Themen einzustellen, ganz neue Themengebiete, neue Märkte sich anzuschauen. Weil ganz oft ist es einfach so, dass man nicht die hundertprozentige Erfahrung hat mit dem Markt, den dieser Gründer da jetzt gerade oder die Gründerin jetzt gerade bearbeitet, aber dann einfach immer wieder die Bereitschaft zu schauen, okay, wo geht's da hin, was sind die neuen Technologien, was sind die Strömungen, was ist denn international los?
Uns ist aber natürlich schon auch wichtig, dass unsere Gründungsberater selbst Gründungserfahrung oder Erfahrung als Selbstständige oder als Führungskräfte haben. Das ist eigentlich bei allen der Fall, weil einerseits wird man dadurch auch offen für die Themen, die die Gründer haben, weil man es auch selbst kennt, weil man es in der eigenen Erfahrungswelt hat und man wird auch authentisch, weil die Gründerinnen halt wissen, da sitzt mir jemand gegenüber, der vielleicht einen Teil des Weges auch schon gegangen ist. Und die anderen Dinge wie Neugier, das erlebe ich immer wieder, dass die Gründerinnen, die wirklich von ihrer Idee brennen, die schaffen es auch, Neugier zu erwecken in uns, wo wir dann uns im Team auch drüber austauschen. Man, hast du schon gehört, was die machen wollen? Das klingt fantastisch. Man, die müssen wir irgendwie schauen, dass wir es ins Programm bringen und gemeinsam was Gutes draus machen können.
Ihr habt ja einige Schwerpunkte euch auch in eurer Arbeit. Zum Beispiel ein Schwerpunkt sind Green Tech Startups, also Startups, die einen positiven Impact auf die Umwelt haben. Warum liegt euch bei Tech2B dieser Bereich am Herzen und welche Vorhaben werden da besonders gefördert?
Wir glauben dran und ich glaube, das trifft wirklich auf jeden Einzelnen und jede einzelne Mitarbeiterin bei Tech2B zu, dass Startups einen ganz wesentlichen Beitrag leisten und leisten werden, um die großen Herausforderungen, die wir heute da draußen haben, zu lösen. Ich glaube, das wird nicht ausschließlich aus der bestehenden, etablierten Wirtschaft kommen. Und dadurch wollen wir besonders die unterstützen, die auf diese Herausforderungen Antworten geben wollen, die einen richtigen Impact haben. Wenn jetzt ein Team zu uns kommt, die ein wirtschaftlich sehr attraktives Geschäftsmodell gefunden haben, das aber sonst wenig Impact hat, dann würden wir auf jeden Fall eine Idee bevorzugen oder auch unser Beirat würde eine Idee bevorzugen, die wirtschaftlich sinnvoll und vielversprechend ist, die aber zusätzlich nur einen Mehrwert für eben unsere Gesellschaft und unsere Zukunft bietet.
So, was ergänzt Nina?
Das war wunderbar, aber das ist einfach, zu Beginn hat der Raphael eher schon gesagt, es zieht sich durch und es zieht sich auch bei uns Beraterinnen durch die DNA, dass wir da wirklich einen Wandel haben wollen. Wir wollen da wirklich mit denen arbeiten, die da mit ganzem Herzen dran arbeiten, etwas zu ändern und das ist wunderbar.
Ein zweiter großer Bereich ist Diversität. Mhm. Ihr habt da ein eigenes Gründerinnen-Netzwerk, SheTech2B, und da fördert ihr gezielt weibliche Gründerinnen, vor allem durch den Austausch auch untereinander. Wie läuft denn das ab und warum profitieren die dann gegenseitig voneinander?
Naja, weil wir haben viel zu wenige Frauen nach wie vor in der Gründung. Es ist sehr schade, weil wenn man sich das anschaut, wie schaut denn zum Beispiel die Struktur unter den Studierenden aus, da ist schon längst der Überhang da. der Frauen in den Studiengängen. Nur ist das Bild in den Köpfen der Gesellschaft, wenn man sagt Startup, Gründer, ist dieses Bild weiß, männlich, knapp um die 30, vielleicht sogar noch ein bisschen strukturierter, wie diese Person ausschaut, aber es kommt eigentlich nicht vor, dass das ist eine Frau. Und dieses Bild in den Köpfen zu ändern, ist eine unserer Aufgaben. Und wieso machen wir da SheTech2B? Wir holen da sehr erfolgreiche Frauen in der Wirtschaft, sehr erfolgreiche Frauen, die gegründet haben, als Role Models. Und das ist extrem wichtig, das stellen wir immer wieder fest, dass dieses Herzeigen, dass selbst zu gründen eine Karriereoption ist, kann das ändern, dass eine Frau nicht sagt, na ja, ich gehe jetzt irgendwo in ein Team, aber es sind Männer, sondern ich gehe in die Geschäftsführung, ich traue mir das zu und ich kann das. Und ich muss sagen, wir haben großartige weibliche CEOs jetzt bereits die letzten Jahre gehabt, mit sehr spannenden Projekten, die ja sehr selbstbewusst sind und das freut mich jedes Mal.
Das heißt, das sind dann schon aktiv Gründerinnen, die dann untereinander vernetzt werden und profitieren von erfahreneren Gründerinnen.
Genau. Und die zweite wichtigste Sparte ist aber auch, diese sichtbar zu machen. Da haben wir durchaus auch den Weg gewählt, einmal aus diesen Gründerveranstaltungen wegzugehen, sondern in Masseveranstaltungen oder in große Bühnen, in große Festivals zu gehen, einfach um dort auch aufzuzeigen, das ist eine gute Möglichkeit. Es gibt Tech2B und andere Angebote, die euch dabei helfen. Es lässt euch niemand damit alleine. Frauen brauchen etwas mehr Sicherheit und etwas mehr Struktur, weil alles andere haben Frauen genauso. Aber das ist diese Hilfestellung, diese Hand, die sagt, okay, ich gehe das jetzt mit dir alleine, aber trau dich, du kannst das. Da diesen Mut auch zu fördern, das ist unsere Aufgabe.
Das heißt, ihr arbeitet dann auch mit Universitäten wahrscheinlich zusammen, wo ihr schon gezielt quasi Frauen ansprecht.
Da gehen wir auch in die Vorlesungen rein, da stellen wir uns vor, dann nehmen wir auch erfolgreiche Gründerinnen mit, die dort vorstellen, wie es ihnen geht. Und ja, wir haben sehr gute Rückmeldungen drauf.
Weißt du ungefähr, wie viel Prozent eurer Startups von weiblichen Personen geführt werden?
Ja, also wir steigern gerade aktuell, wir sind jetzt bei knapp über 20%. Und das klingt jetzt vielleicht wenig, ist aber schon riesig viel, betrachtet zuvor ein paar Jahren. Bin zuversichtlich, dass diese Zahl jetzt noch sehr gut weiter steigen wird. Aber da muss natürlich auch gesellschaftlich viel passieren, weil eigentlich sind wir da ein bisschen am Ende der Fresskette. Ja, weil die Ausbildungen beginnen ja durch das Bild in den Köpfen, da wird es anfangen beim Kindergarten, bei der Volksschule, bei wo auch immer die schulische Bildung dann entlang geht. Und solange dort Entrepreneurship keine große Rolle spielt, wird es für uns natürlich dann schwierig, das dann den Menschen zu erzählen und zu sagen, wie wichtig das wäre.
Das heißt, ich höre da so ein bisschen einen Wunsch raus, dass sich da auch gesamtgesellschaftlich was verändert, vielleicht im Bildungssystem.
Selbstverständlich.
Ja.
Ich glaube, wir brauchen ganz dringend ein positives Unternehmerbild. Da sind natürlich die Ereignisse der letzten Wochen und Monate, die ja in den Medien sehr breit kommuniziert worden sind, nicht immer hilfreich, weil viele Menschen da draußen, und das trifft jetzt natürlich auf Männer genauso wie auf Frauen zu fragen, sind natürlich, na, möchte ich dann ein Unternehmer sein, der irgendwann vielleicht auch in der Zeitung steht, auch unverschuldet möglicherweise so in der Zeitung steht, weil umgekehrt liest man natürlich viel weniger über die, die einfach eine gute Arbeit machen und die einen großen Wert schaffen. Es ist in unserer Gesellschaft halt so, dass Unternehmen die einzigen Teile unserer Gesellschaft sind, die wirklich Wert schaffen. Sonst schafft niemand Wachstum und Wohlstand. Das machen Unternehmerinnen und Unternehmer. Und die zu respektieren und dankbar zu sein. Und natürlich, wenn es einmal Ausreiter gibt, die dann irgendwie auf Abwege geraten, zu sagen, ja, okay, das passiert halt so, aber das darf man jetzt nicht generalisieren. Und wir wollen trotzdem Unternehmertum und wir schätzen Unternehmerinnen und Unternehmer und sind stolz drauf, wenn wir aus unserer Mitte solche Menschen hervorbringen, die das gut machen. Das war eine ganz wichtige Grundeinstellung unserer Gesellschaft, damit wir überhaupt eine Chance haben, wirtschaftlich den Anschluss zu behalten. Weil wenn man Unternehmertum gleichsetzen mit Korruption und in die eigene Tasche und Gier und Ausbeutung, dann werden wir über kurz oder lang keine Unternehmer mehr haben und dann werden wir aber auch sonst nichts mehr haben. Und deshalb der Aufruf, dem Thema positiv gegenüberzustehen, und da bin ich ganz bei dir, schon in der frühesten Phase der Erziehung damit anzufangen, ein positives Unternehmerbild zu kommunizieren. Das ist eine ganz wichtige Aufgabe, bin ich überzeugt.
ist ein gutes Stichwort, weil ich wollte euch nach Vorzeigebeispielen aus eurem Netzwerk fragen, die vielleicht wirklich so einen positiven Impact auch haben, sei es die Green-Tech-Startups, sei es die Gründerinnen, habt ihr vielleicht ein paar Beispiele für uns?
Ja, unglaublich viel. Mir fällt immer schwer, dann eine Auswahl zu treffen, weil alles, was ich sage, lässt so viel andere aus. Aber weil auch du vorher schon das Thema tolle CEOs in der Gründung angesprochen hast. Wir haben ein Team aus Medizinerinnen vom Kepler-Uniklinikum, die jetzt das Unternehmen Diamens gegründet haben, die sich mit dem schnellen und einfachen Austesten von Endometriose, einer unglaublich weit verbreiteten Erkrankung von Frauen, beschäftigen. Das wird einen gewaltigen Impact haben, weil es eine viel schnellere Behandlung und einfach eine wesentliche Änderung im Umgang mit diesem Krankheitsbild bewirkt. Wir haben ein Startup vor einiger Zeit inkubieren dürfen, der Jörg Radanitsch ist da der Gründer, Carbon Cleanup, die sich mit dem Recycling von Carbonfaserteilen beschäftigen, wo ja immer mehr aus Carbon gebaut wird, das aber eigentlich ein hochgiftiges Material ist und wo derzeit es keine Lösungen gibt, was man nach dem Ende der Lebensdauer mit dem Zeug tut. Und Carbon Cleanup bietet da eben eine Lösung. Ein anderes Startup, das ebenfalls bei uns auf der JKU entstanden ist, ist FiveSquare, die individualisierte KI-Lösungen für Unternehmen entwickeln und gleichzeitig aber auch eigene Produkte entwickeln. Zum Beispiel das Inhouse-Startup Epilepsia, die über einfachste Sensoriken eine Früherkennung von epileptischen Anfällen gewährleisten wollen, sodass Menschen, die eben, wo die Gefahr droht, dass ein epileptischer Anfall kommt, beispielsweise am Parkplatz aufsuchen können, vom Fahrradl aussteigen können, sie absteigen können, sie hinsitzen können, um einfach die Gefahr zu reduzieren, dass es dann zu Unfällen kommt. Also auch was unglaublich Wertvolles. Und da kennt ihr jetzt noch, also da reicht die Zeit des Podcasts nicht aus, weil es wirklich so viele tolle Beispiele gibt, wo uns wichtig ist, dass man das dann auch irgendwann da draußen in der Gesellschaft kaufen und nutzen kann.
Wahnsinnig spannende Beispiele, ja, danke dafür. Oberösterreich ist ja so ein richtiger Innovations-Hotspot, ist ja wirklich auch im ganzen Land bekannt dafür. Warum ist denn eine blühende Startup-Landschaft so wichtig dafür, dass dieser Innovations-Hotspot erhalten bleibt?
Oberösterreich ist ja das Industrie- und auch das Wirtschaftsbundesland. So bezeichnen wir uns ja immer auch gerne selbst, auch zu Recht. Aber um das zu bleiben, muss das auch für Startups gelten. Weil ohne Startups keine Innovation und keine Geschwindigkeit. Und deswegen ist es bei uns einfach so wichtig und auch so logisch, dass in Oberösterreich so viel passiert.
Und Startups ermöglichen halt einfach einmal, die Dinge wirklich auf neue Art und Weise zu machen, neue Technologien, die irgendwo entstehen, ganz schnell zu adaptieren und mehr draus zu machen, viel schneller als etablierte Unternehmen das kennen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig in einer Zeit, wo die Entwicklungsgeschwindigkeit, die Technologiezyklen immer kürzer werden, dass man auch ein gesundes Ökosystem an junge Unternehmen hat, die diese neuen Dinge adaptieren und sozusagen in den Kreislauf der Wirtschaft hineinbringen. Und da bin ich ganz bei dir, ist ein schöner Satz eigentlich. Ja. Wir können nicht Wirtschaftsbundesland Nummer 1 sein, ohne auch Startup-Bundesland Nummer 1 zu sein.
Du hast jetzt vorhin einige Beispiele erwähnt, die sind ja schon richtige Changemaker. Mhm. Wie werden denn Startups eben zu solchen Changemakern?
Indem es nicht nur eine neue Idee auf den Markt bringen, sondern dort dann auch wirklich groß werden, sodass das auch einen Impact hat, weil natürlich je größer ein Unternehmen ist, desto mehr profitiert sozusagen auch die restliche Gesellschaft von der Neuerung, die hineinbringen. Und dazu braucht es natürlich neben einem tollen Gründerteam und der richtigen Idee mit einem guten Product-Market-Fit ein gewisses Maß an Finanzierung und auch an Bereitschaft der restlichen Wirtschaft, diese Produkte auch einzusetzen. Also wir haben sehr, sehr viele Startups, die Produkte für andere Unternehmen entwickeln, B2B-Startups. Und die Bereitschaft von etablierten Unternehmen, Produkte von Startups einzusetzen, auch wenn die noch nicht 100.000-fach bewährt sind, ist ganz, ganz wesentlich, damit aus Startups dann auch wirklich Changemaker werden können, wo diese Produkte auch Wirkung entfalten.
Habt ihr denn irgendwelche Wünsche für die Zukunft der Startup-Landschaft?
Ja, mehr Kooperation und mehr Mut. Ich glaube, also Kooperation ist etwas, was extrem wichtig ist. Also ich sehe uns da auch im internationalen Kontext, dass wir dadurch die Chancen viel mehr erhöhen, wenn wir die unterschiedlichen Angebote, die es gibt, einfach auch gemeinsam arbeiten, was eh ausgezeichnet funktioniert in Oberösterreich. Aber dass sich auch was zuzutrauen und auch wirklich auch zu ermutigen, Dinge zu versuchen, auch rauszugehen, auch international rauszugehen, das wünsche ich mir für die kommenden Jahre. Dann haben wir durchaus eine ausgezeichnete Chance, dass da noch weiterer Wachstum passiert.
Dieses positive Unternehmerbild lege mir wirklich am Herzen. Das braucht nicht nur die Startup-Landschaft, sondern ich glaube, wir als Gesamtgesellschaft und natürlich einige konkrete Verbesserungen, Erleichterungen von bürokratischen Regularien helfen immer. Mehr Kapitalmarkt, wo die Unternehmen auch die Möglichkeit haben, wirklich Risikokapital aufzunehmen. Das sind Forderungen, die, glaube ich, gut bekannt sind, die man dieser Liste gerne noch anfügen kann.
Unser Podcast heißt ja Mach es. Gibt es irgendwas, was ihr sagt, das sollten Gründer und Gründerinnen einfach machen?
Rausgehen. Am besten ab dem ersten Tag, nachdem man die Idee gekommen ist, mit möglichen Kundinnen und Kunden reden, zu schauen, was kriegt man für Feedback, dieses Feedback einzubauen, Dinge einfach ausprobieren. Wir sind als Ingenieursnation oft geneigt, sehr, sehr viel Energie in die Entwicklung von Produkten zu stecken, gerade wenn es sich um technische Produkte handelt, und viel zu spät tatsächlich mit den Produkten rauszugehen und zu schauen, funktioniert das für euch überhaupt so, wie wir es gebaut haben. Und das ganz früh zu machen, es einfach zu machen, ist, glaube ich, das Wichtigste, was ein Startup tun kann.
Die Frage zum Schluss.
Abschließend die Frage an euch. Es gibt Gründerinnen und Gründer, die vielleicht noch nicht sicher sind, ob sie diesen Schritt wagen sollen. Habt ihr für diese Personen vielleicht 3 Tipps?
Naja, also diese 3 Tipps wären zum einen sich einmal Gedanken um das eigene Warum zu machen. Also das, was steht dahinter, was ist denn meine große Idee dahinter, das ganz berühmte Why. Sich das einmal anzuschauen, dann einmal genauer anzuschauen den Markt. Gibt es dieses Thema überhaupt schon und wie stark wird dieses Thema vielleicht schon bearbeitet? Auch da zu schauen, okay, wie groß ist denn auch wirklich der Schmerz dahinter? Und der dritte entscheidende Tipp wäre, E-Mail zu senden an startup@tech2b.at, weil wir helfen da gerne mit, um mal zu schauen, was wir aus dieser Idee denn machen.
Das Einfach-Machen-Motto.
Ihr dürft zum Schluss jetzt beide noch aus unseren Einfach-Machen-Karten ziehen. Ich fange mal mit dem Raphael an.
Ah, das ist gut. Soll ich vorlesen?
Ja.
Glücklich machen.
Okay, sehr schön. Glücklich machen bedeutet, dass du irgendwas Unbezahlbares für eine Person machst, die diese Person dann glücklich macht. Das ist deine Aufgabe für die nächsten Wochen.
Super, das ist eine schöne Aufgabe. Der werde ich mir sehr gern widmen.
Super, jetzt die Nina noch.
Ja, ich habe die wunderbare Karte anders machen.
Anders machen heißt, dass du eine Gewohnheit, eine Tätigkeit, die du immer in einer bestimmten Art und Weise machst, einfach einmal ganz anders machst. Das sind jetzt die Aufgaben, die ich euch mitgebe für die nächsten Wochen. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns dann ein Foto oder ein Video von eurer Tätigkeit schickt, die ihr quasi erledigt habt. Ich bedanke mich bei euch ganz herzlich für das spannende Gespräch. Da waren sicher einige Inputs auch für Menschen dabei, die vielleicht überlegen zu gründen. Und ich wünsche euch für eure Zukunft und für die Zusammenarbeit mit den Startups alles Gute.
Danke.
Danke dir.